Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Genau, hey, wir starten heute eine neue Serie. Luther-Söhnchen. Und das Coole an dieser Serie ist ja, dass man den Titel nicht groß erklären muss. Der spricht ja irgendwie für sich. Wir feiern 500 Jahre Reformation. Aber mal ganz ehrlich, feiern wir das wirklich? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in meinem Leben, ich weiß nicht. Also so die Big Party ist es für mich nicht. Es hat dazu gereicht, dass der Reformationstag nochmal ein gesetzlicher Feiertag wurde in diesem Jahr. Wir hatten also zwei davon und ich war einfach nur verwirrt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe es irgendwie gar nicht mehr geblickt. Und für mich war es irgendwie nur komisch diese Woche. Es war irgendwie seltsam. Aber unsere großen evangelischen Landeskirchen machen aus diesem Jubiläum ja einen riesen Hype. Seit 5 Jahren wird es vorbereitet, es wird riesengroß gefeiert. Und da haben wir gedacht, hey, wir sind ja eine Freikirche, aber doch evangelisch, eine evangelische Freikirche. Und auch uns sollte dieses historische Ereignis es wert sein, dem eine Serie zu widmen. Und das tun wir auch. Allerdings wären wir nicht ICF, wenn wir es nicht ein klein bisschen anders machen würden als unsere kirchlichen Kollegen. So ganz nach dem Motto, wie der Tag heute auch heißt, Reformation neu erleben. Aber bevor wir da richtig einsteigen, möchte ich schon, dass wir ein ganz klein bisschen auch diesen historischen Zusammenhang haben. Und wir schauen uns dazu einen ganz kleinen Clip an. Bam, meine Tochter sagt diese Woche, der Film ist cool, weil der erklärt in 1,5 Minuten das, was die in monatelangen Schulunterricht gemacht haben. Ist ja nicht schlecht, oder? So ein bisschen Wissen kompakt kann man ja brauchen. Genau, das war historisch, aber im Mittelpunkt unserer Serie soll eigentlich etwas anderes stehen. Wir möchten uns fragen, was steht geistlich hinter der Reformation? Was ist da eigentlich passiert und was bedeutet das heute noch für uns? Das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Was hat diese Reformation für uns heute für eine Bedeutung und dann auch für eine Konsequenz? Was gibt es aus Gottes Sicht heute zu reformieren? Naja, alle Welt redet davon, Reformation, und die ganze Welt benutzt ein Fremdwort. Fremdwörter haben ja die Eigenschaft, dass sie uns fremd sind. Reformation ist ein lateinisches Wort und hat mehrere Bedeutungen. Reformation ist das Hauptwort und das Verb dazu oder Tunwort oder was immer du gelernt hast in der Schule ist reformare. Und reformare, das kann man im Deutschen mit 3 Wörtern übersetzen. Das erste ist umgestalten, das zweite ist wiederherstellen und das dritte ist verbessern. Das meint reformare. Und ich habe euch heute so einen Knetbollen hier mitgebracht. Und anhand von diesem Knetbollen möchte ich euch ein bisschen erklären, was reformare meint. Ja, ihr seht hier sensationell, ich bin wirklich extrem begabt, finde ich, so künstlerisch, eine Kirche. So, reformare, das allererste, was reformare meint, heißt einfach umformen. Es hat einfach schlicht eine andere Form nachher. Es sieht anders aus und wenn du jetzt da drauf guckst, würdest du eventuell nicht sagen, dass das eine Kirche darstellen soll. Wenn doch, dann gibt's da auch was von Rad zu fahren, bin ich sicher. Also umformen, das ist so das Erste. Das Zweite ist wiederherstellen. Du kannst jetzt irgendwie hergehen und das, was ich da vorhin gemacht habe, nochmal irgendwie mit einer Hand sensationell und bevor das jetzt echt komische Formen annimmt und hier vorne ein Spiel losgeht, also wiederherstellen, das ist die zweite Form. So wie es mal war, wieder reproduzieren, dass es so dann auch wieder aussieht. Und das dritte ist verbessern. Und da machen wir jetzt ein kleines Spiel nebenher. Ja, in der ersten Reihe sitzen, das lohnt sich ja. Verbessern. Du darfst jetzt eine Kirche kneten. Wir kommen nachher drauf zurück und ich möchte, dass die besser aussieht als meine gerade. Also die Chancen stehen gut für dich. Gib alles. Gib alles. Das Beste geben. umgestalten, wiederherstellen und verbessern. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz, ganz viele Historiker extrem falsch liegen, in dem, wie sie Martin Luther beurteilen. Ich glaube, dass Martin Luther überhaupt 0,0 im Sinn hatte, diesen Knetbollen zu zerreißen und eine zweite Figur zu machen. Das, glaube ich ehrlich gesagt, war überhaupt nicht in seinem Sinne. Er wollte keinen zweiten Knetklumpen machen. Er wollte den vorhandenen umgestalten, verbessern, wiederherstellen. Warum? Weil er von seinen Ideen so überzeugt war? Glaube ich eher nicht. Weil er ein Pionier war und was Neues gründen wollte? Glaube ich auch nicht. Martin Luther hat die Bibel gelesen. Er hat die Bibel studiert. Und er hat die Bibel gelesen wie einen Bauplan für Kirche. Und er hat sich diesen Bauplan für Kirche angeschaut und er hat sich den Knetklumpen angeschaut und hat gesagt, hey, also wenn ich mir Plan und Realität anschaue, dann gibt es da eine Megadifferenz. Wir müssen anfangen, diesen Knetklumpen umzuformen, zu verbessern und wiederherzustellen, wo etwas kaputt gegangen ist. Seine größte Leistung war meiner Meinung nach, die Bibel zu übersetzen. Die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, sodass du und ich die Möglichkeit haben, selber in den Bauplan zu schauen. Wir haben seit 500 Jahren die Chance, die Gelegenheit, in unserer Sprache die Bibel zu lesen und uns selber ein Bild vom Bauplan zu machen. Und das ist meiner Meinung nach die größte Errungenschaft von Martin Luther. Aber wir kommen auch zum größten Problem, wo wir heute stehen. Es gab noch niemals in der Geschichte so viele Zugänge zur Bibel wie heute. Die gibt's digital, die gibt's analog, die gibt es in verschiedenen Übersetzungen, in verschiedenen Sprachen, als Hörbücher, sogar in Blindenschrift. Es gibt alles, es gibt abertausende Möglichkeiten, einen Zugang zur Bibel zu bekommen. Der Zugang ist gigantisch, aber wir lesen sie nicht. Ich glaube, wir haben im Laufe der Geschichte zigtausende Reformer bekommen. Und die Reformer gehen her und brechen nochmal ein Stück ab und nochmal ein Stück vom Knetbollen und noch ein Stückchen weg. Ob das Problem ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das viel größere Problem ist, die Reformer von heute wollen den Knet umgestalten, haben aber den Bauplan gar nicht gelesen. Weil das ist so anstrengend. Da muss man sich ja wirklich Mühe geben, da muss man eintauchen, da muss man Verständnisse entwickeln. Und so beginnen wir heute und formen den Knet um, ohne zu wissen, was eigentlich der Plan dahinter ist. Und wenn wir ganz ehrlich sind in diesem Reformationsjahr, ich weiß nicht, ob ich wirklich richtig liege, aber mein Gefühl sagt mir, wir sind von dem Zustand damals nicht weit entfernt. Damals konnten die Menschen die Bibel nicht lesen. Heute wollen sie es nicht. Wenn du die Kirche heute anschaust, große charismatische Bewegungen, die kommen über Wochen, über Monate aus, ohne die Bibel zu lesen. Und hey, nichts gegen Bücher, nichts gegen Predigt, ich mache es ja selber. Aber was ist die Basis? Und ich glaube, das ist ein so ein Momentum, in das wir reinschauen müssen, wenn es um Reformation geht. Was kommt dabei raus, wenn man sich den Plan anschaut? Was hat Luther und die anderen Reformatoren dabei erkannt? Und was hat uns das heute eingebracht? Ganz kurz, Martin Luther war ein hochgebildeter Mönch. Und das sollte er gar nicht werden. Martin Luther hätte eigentlich Rechtsanwalt werden sollen. Das war der Wunsch seines Vaters und dafür hat sein Vater viel Geld investiert, ihn in diese Ausbildung zu schicken und Jura studieren zu lassen. Und das hat er auch gemacht, so ein Gehorsamstyp, wie er damals war, ist er auch wirklich ans Jura studieren gegangen. Kleines Problem, er ist gerne ein Trinken gegangen, des Öfteren abends mal. Das hat er auch mal wieder gemacht und war auf dem Heimweg. Ich weiß nicht, ob er es wirklich nüchtern war. Eher nicht so arg. Auf jeden Fall kam er in ein ziemlich heftiges Gewitter. Und in diesem Gewitter hat er gemerkt, oh oh, es wird brenzlig. Die Blitze kamen immer näher und er wurde vom Blitz getroffen. Und in diesem Moment, als er vom Blitz getroffen wurde, interpretierte Martin Luther die Situation für sich so, dass er gesagt hat, das ist die Begegnung mit dem wahrhaftigen Gott. Und er betete ein Gebet, ich glaube, er ging nicht freiwillig auf die Knie, es hat ihn einfach nur runtergeschmettert. Und er hat gesagt, wenn ich das überlebe, dann widme ich dir mein ganzes Leben. So, und das hat er gemacht. Er hat überlebt. Und er ging ins Kloster und er widmete sein Leben Gott. Und von da an studierte er nicht mehr Jura, sondern Theologie. Ein hochbegabter Mensch mit einer Riesenhingabe an Gott, einem hochgebildeten Verstand gepaart mit einer starken Persönlichkeit, führte zur ersten großen Reformation. Das war Martin Luther. 500 Jahre später lebt ein Mann in Indien, einer der letzten Universalgelehrten der Erde. Also Universalgelehrte, das sind die, die nicht in einer Richtung studieren, sondern die wirklich die große Bandbreite des Wissensspektrums abdecken. Er studierte Philosophie, den Hinduismus, den Buddhismus, den Islam und Theologie in einigen Ashrams, in Bibelschulen, theologischen Seminaren rund um die ganze Welt. Er studierte zudem noch Astrologie und Physik und eignete sich ein gigantisches Wissen an. Nach einer Begegnung mit Jesus Christus persönlich beendete er seine intellektuelle Karriere und übergab sein Leben Jesus. Und er sagte, hey, du sollst im Zentrum meines Lebens stehen. Dir möchte ich mein ganzes Leben widmen. Er heiratete eine Frau und mit dieser Frau machte er sich auf, ein Hilfswerk in den ärmsten Gegenden Indiens zu gründen. Sie gingen also wirklich in die Dörfer rein, wo es gar nichts gibt, wo die Menschen auf der Straße verhungern und dort begannen sie, die Liebe Jesu weiterzugeben und die Menschen dort zu lehren. Aber Gott hatte Interesse an seinem Verstand. Parallel zu deinem Leben dort in den Slums, an den dreckigsten Orten, kamen Menschen darauf zurück, was er alles weiß, und sie luden ihn ein, um zu sprechen. Und so hat er ein Parallelleben begonnen, auf der einen Seite in den Slums, auf der anderen Seite auf den größten und bedeutendsten Bühnen dieser Welt. Und vor 14 Tagen sprach er in England vor dem, wie heißt es dort nochmal, es gibt ja zwei Häuser, diese... Ja, ihr wisst, ja, die Regierung, genau. Vor 2 Wochen hat er dort gesprochen und er redet von Reformation. Ein hochgebildeter Mensch mit einem messerscharfen Verstand, mit einer starken Persönlichkeit wird gebraucht von Gott, um Reformation neu zu erleben. 500 Jahre später, ich glaube, es ist kein Zufall. Was lehrt uns Vishal Mangalwadi, so heißt dieser Mann. Er sagt, hey ihr hier im Westen, ihr seid Luthersöhnchen. Ihr alle miteinander, ihr seid Luthersöhnchen. Ihr solltet euch wieder daran erinnern, was euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Was wir hier im Westen sind, das sind wir dank der Bibel und dank der gesellschaftlichen Auswirkungen, die Martin Luther auf uns und unsere Gesellschaft gehabt hat. Mangalwadis größter Wunsch ist es, dass der Westen wieder zurückkehrt zu seinen Wurzeln und wieder anfängt, die Welt zu reformieren. Weil er sagt, hey, ihr steht im Erbe Luthers. Hört auf, ein Grab zu feiern, fangt an, wieder zu reformieren, fangt wieder an, das zu tun, was Luther geprägt hat. Und dazu brauchte Gott einen Inder, der uns mal wachrüttelt. Vielleicht denkt ihr heute, hey, was ist das für eine Predigt hier? Ein bisschen komisch, nicht so wie sonst. Das stimmt und das hat einen Grund, weil genau so hat Luther gepredigt. Luther ist nicht hergegangen und hat das, was heute Theologen tief nennen würden, gemacht. Luther ist hergegangen und hat die Gesellschaft angeschaut und hat gesagt, hey, was läuft schief? Und im Übrigen, unser Intro-Lied heute, das war sehr lutherisch. Luther hat die Lieder der Welt genommen und in der Kirche gesungen, wenn sie eine Botschaft hatten, die von Gott kommt. Ich möchte euch mit euch heute vier Bereiche anschauen in unserem Leben, die ohne die Bibel und ohne Martin Luther nicht so wären. Und ich glaube, es sind die vier prägendsten Bereiche unseres Lebens. Das erste ist Moral. 1980 war Mangalwadi das allererste Mal in Europa. Er war in Holland eingeladen, um zu predigen. Und morgens früh, vor dem Frühstück, kam einer zu ihm und hat gesagt, hey, wir brauchen fürs Frühstück Milch. Er hat gesagt, ja, gut, komm, wir gehen Milch holen. Und er nahm ihn wirklich an der Hand so, weil er ein bisschen unsicher war. Und sie gingen in einen Kuhstall hinein und da standen Kühe. Das hat Mangalwadi erst ein bisschen irritiert, weil außer Kühe stand nichts dort. Und der Typ ging mit ihm an so einen Hahn, wie so einen Wasserhahn, er hielt den Eimer drunter, ließ da 2-3 Liter Milch rein und dann nahm er das Geld und legte es auf den Teller und dann ging er wieder. Und Mangalwadi stand da wie Luther vom Blitz getroffen und gesagt, was machst du hier? Er sagt, ja, ich hole Milch, bezahle es, jetzt gehen wir wieder. Und Mangalwadi hatte wirklich einen Geistesblitz in diesem Moment, weil er gesagt hat, hey, bei uns in Indien, da würden wir nicht nur die Milch nicht bezahlen, wir würden auch das Geld klauen. Diese Erkenntnis hat er ein paar Wochen später in Indien in einem Vortrag gesagt zu den Leuten und mitten in dem Vortrag stand ein Ägypter auf und er hat gesagt, ja, und wir Ägypter würden die Kühe noch mitnehmen. Und er hat gesagt, hey, da ist was dran. Das stimmt. Wie würde diese Situation des Milchholens in Indien ablaufen? In Indien müsste man aufgrund der Unehrlichkeit der Menschen eine Verkäuferin einstellen. Da die Verbraucher unehrlich sind, sind es die Lieferanten auch. Sie leeren Wasser in die Milch. Also braucht es Kontrolleure für die Verkäufer. Die Kontrolleure wollen aber Bestechungsgelder. Und wenn sie die nicht ausreichend kriegen, dann verzögern sie den Verkauf der Milch so lange, bis sie schlecht ist und man sie nicht mehr verkaufen kann. Also braucht es Inspektoren, die die Kontrolleure kontrollieren. Wer bezahlt das? Wer bezahlt Verkäufer, Prüfer, Inspektor und Verlust der Milch? Der Verbraucher. Und das ist der Grund, warum Milch in Indien schweineteuer ist. Kein Mensch sie kauft, die Leute schlecht ernährt sind und nachher nicht gesund sind und gut arbeiten können. Und Mangalwadi hatte diese Erkenntnis und hat gesagt, hey, der Westen wurde zu dem, was er ist, weil er eine christlich-jüdische Glaubensgrundlage hat. Was ist unsere Grundlage hier? Gott ist heilig. Gott hat uns Moralgesetze gegeben, die 10 Gebote. Und der Gehorsam gegenüber Gott und seinen Gesetzen ist die Quelle von Leben. Das ist unsere Wurzel, wo wir herkommen. Das glauben wir. Wenn du Gott gehorsam bist, dann kannst du ein gutes, ein gesundes Leben führen. Ungehorsam ist Sünde und bleibt nicht ohne Konsequenz. Aber Sünder können Buße tun, können umkehren, können Vergebung empfangen. Und weil sie Vergebung empfangen können, sind sie wiederum gnädig gegenüber den anderen, die sich an ihnen verschuldigen. Und das macht eine Gesellschaft neu, das reformiert. Und jetzt ist Mangalwadi aufgrund seines Verstandes auch ein Prophet. Er sagt, je mehr der Westen diese Grundlage verliert, umso korrupter wird er und in der Folge wird er ärmer werden. Wenn wir unsere Augen aufmachen und schauen Zentraleuropa an, Deutschland, Frankreich, England, Spanien, die Schweiz, all das, was uns so nah ist, wir werden immer korrupter. Immer. Das ist kein indisches Beispiel. Verkäufer, Prüfer, Inspektoren, wir sind mittendrin. Das Zweite, was uns ausmacht, ist Rationalität. Mangalwadi hat sich die Frage gestellt, hey, warum laufen in Indien die Frauen mit dem Wasser auf dem Kopf rum und tragen das Wasser nach Hause und in Europa dreht man den Wasserhahn auf und es kommt einfach. Warum ist das so? Es gibt einen guten Grund. Er hat sich gefragt, warum betet man in Indien einen Fluss an und im Westen benutzt man diesen Fluss, um einen Acker zu bewässern? Warum ist das so? Weil in der Bibel steht, dass Gott uns geboten hat, dass wir die Erde beherrschen sollen. Das steht in der Bibel. In der Bibel steht, dass wir klug sein sollen, dass wir als Gottes Ebenbild diese Erde bebauen und bewahren sollen. Und das tun wir. Aber das ist keine allgemein humane Erfindung. Das steht in der Bibel drin. Die fernöstlichen Religionen lehren die Menschen, den Verstand auszuschalten. Meditation dient dazu, Denken zu beenden. Du gibst dich einem Mantra hin, einem sinnlosen Mantra, in der Hoffnung, dein Hirn irgendwann frei zu bekommen. Und die Bibel sagt, benütze deinen Verstand. Gott gibt dem Menschen eine Verantwortung. In zahlreichen Bibelstellen kommt dieser Hinweis, dass wir einen Schöpfungsauftrag haben und Gottes Schöpfung fortsetzen sollen. Lustigerweise war die Ausgangslage 500 Jahre zuvor exakt dieselbe. Bei Martin Luther und in Indien. In Indien waren buddhistische, hinduistische Mönche, bei uns waren es kirchliche Mönche. Beide Gruppen durften nicht heiraten. Beide hatten keine Frauen, um Wasser zu holen. Beide hatten keine Frauen, um für sich kochen zu lassen. Die Situation war absolut identisch. Nun ist das Problem, dass Buddha lehrt, die Mönche sollen betteln. Die Bibel lehrt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Da aber Studieren der Bibel das Höchste ist für die Mönche, haben sie gesagt, hey, wir müssen was erfinden. Wir müssen schlau werden. Wir brauchen Zeit. Und so wurden die gigantischen technischen Entwicklungen hervorgebracht. Die kommen übrigens alle aus Klöstern. Nicht nur das Bier. Wo stehen wir heute? Und das finde ich so krass. Es ist modern, es ist sexy, fernöstliche Religionen anzunehmen und so einen Religionsmix zu leben. Es ist sexy, den Verstand aufzugeben und für eine Mystik wieder zu ersetzen. Irgend so eine Spiritualität, die wir suchen und die wir uns irgendwo herholen. Und das ist so ultra in unserer Gesellschaft. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch befreien. Und die Wahrheit liegt darin, dass Gott uns geschaffen hat mit einem Auftrag. Er hat uns geschaffen mit einem Verstand. Er hat uns nicht geschaffen, uns von diesem Verstand zu befreien, sondern diesen Verstand einzusetzen. Der dritte Bereich unseres Lebens ist die Familie. Was die Entwicklung des Westens mehr beeinflusst hat als alles andere überhaupt, ist die Monogamie. Das ist krass, das war mir überhaupt nicht bewusst. Die Monogamie, also die Tatsache, dass ein Mann eine Frau hat, hat unsere Gesellschaft mehr verändert als alles andere auf der Welt. Man sagt ja, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und ich glaube, dass da echt was dran ist. Körperlich, intellektuell, Gesellschaft, moralisch starke Frauen haben auch starke Kinder herangezogen. Sie haben starke Männer begleitet und sie haben starke Generationen hervorgebracht. Und das hat den Westen verändert. Das ist übrigens eine total witzige Strategie, mit der man heute vorgeht, um so die hoffnungslosesten Situationen in Kriegsländern anzugehen. So diese absoluten Hardcore-islamistischen Situationen, da gehen die her und evangelisieren die Frauen. Und die Frauen nehmen Einfluss auf ihre Männer. Eine ziemlich krasse Strategie, ein Land zu verändern, ohne eine Waffe dazu zu benutzen. Müsste man in der NATO vielleicht mal drüber nachdenken, ob das auch eine Möglichkeit wäre. Martin Luther definierte die Ehe neu, als er den Bund zwischen Mann und Frau der göttlichen Charakterstuhle gleichsetzt. Es war ja absolut unüblich. Ja, Zölibat war angesagt. Man durfte keine Frau haben. Und ein paar Leute hatten ihn überzeugt. Luther war überhaupt nicht überzeugt von Ehe. Null. Aber da kamen welche, die haben gesagt, hey, wenn du die Kirche hier so reformierst, dann lies noch mal genau nach, was in der Bibel über Mann und Frau steht. Und er hat gesagt, eigentlich habt ihr recht. Ihr müsst mir eine Frau besorgen. Und das war dann wirklich so eine arrangierte Ehe, die er eingegangen ist. Und dann kamen sofort Kritiker und haben gesagt, hey, du kümmerst dich gar nicht mehr um deine Heiligkeit. Und Luther, der hat ein ziemlich derbes Maul, der hat gesagt, wisst ihr was? Ein Jahr Ehe macht euch heiliger als 10 Jahre Kloster. Also ich bin nächstes Jahr 20 Jahre verheiratet. Leckarsch bin ich heilig, hey. Entschuldigung. Sagt man. Doch, Luther hat so geredet. Das darf man schon. Starke Ehen verändern Gesellschaft. Wenn du in einer Ehe begreifst, dass Gott Mann und Frau zusammen den Schöpfungsauftrag gegeben hat, hören so Dinge wie Unterdrückung auf. Hören so Dinge auf, dass man begabte Frauen nicht stark werden lässt. Und eine Gesellschaft gewinnt dadurch. Dank Luthers Reformation spricht man heute, nicht in der Kirche, in der Wirtschaft von der Familie als der Keimzelle der Gesellschaft. Das haben wir Luther zu verdanken. Der letzte Bereich, der vierte, ist Humanität. Mangalwadi berichtet, als sie dort angefangen haben in diesen Dörfern, da sind sie immer rumgezogen und haben geschaut, wo können sie dienen. Und seine Frau kam in ein kleines Ort hinein und dort war ein ganz kleines Mädchen. Das war völlig entkräftet, das war ausgehungert, das war krank. Und seine Frau hat es zerrissen, als sie dieses Kind gesehen hat. Und sie hat gesagt, hey, ich will diesem Kind helfen. Und sie ging zur Mutter und sie hat gesagt, hey, ich gebe dir Geld, bitte geh morgen zum Doktor. Und sie hat gesagt, nö. Der hat gesagt, du verstehst es nicht, ich bezahle den Doktor. Bitte geh morgen dahin, das Kind braucht Essen, das Kind braucht Medikamente, man muss es pflegen. Nein, das machen wir nicht. Sie hat alles Mögliche bewegt, sie haben gebetet, sie haben alles wirklich getan. Irgendwie haben sie es geschafft, dieses Kind zu sich zu nehmen und zu pflegen. Sie sind ein halbes Jahr lang mit dem Kind ins Krankenhaus gegangen. So langsam wurde es ein bisschen kräftiger. Es wurde ein bisschen stärker wieder. Sie haben es nach Hause geholt. Sie haben es gepflegt und wie ein eigenes Kind angenommen. Und da kamen die Eltern und haben gesagt, hört auf damit. Ihr macht uns zum Gespött im Volk. Das geht nicht. Rückt das Kind raus. Und sie wussten bei aller Nächstenliebe, ja, sie haben kein Recht an dem Kind. Sie haben es der Mutter zurückgegeben. 8 Wochen später sah es wieder genauso erbärmlich aus. Sie haben das Spiel nochmal gemacht. Sie sind nochmal mit ihm ins Krankenhaus. Sie haben es nochmal wieder hochgepäppelt. Und dasselbe Spiel war wieder. Die Eltern kamen, haben es mit nach Hause genommen. 1 Woche später war das Kind tot. Die Eltern haben es umgebracht. Und jetzt stehen wir da und sagen, das geht nicht. Warum? Warum sagen wir, das geht nicht? Es war die zweite Tochter. In Indien ein Riesenproblem. Eine Tochter, okay, die kann im Haushalt helfen. Aber du brauchst eine Mitgift, damit sie irgendwann irgendjemand mal nimmt. Eine zweite Tochter ist einfach nur ein Problem. Du musst sie durchfüttern, Arbeit hast du nicht, das macht die andere. Und für eine zweite Tochter auch noch Mitgift zu verdienen, damit sie dann irgendwann geht, macht keinen Sinn. Und es gibt heute noch in Indien diesen gezielten Mord von Eltern an den Töchtern. Warum? Weil sie nicht an einen Gott glauben, der gesagt hat, in meinen Augen ist jeder Mensch alles wert. Gott hat gesagt, du bist mir so viel wert, dass ich meinen Sohn für dich hergebe. Ich habe dich geschaffen als ein Gegenüber. Du bist Teil von mir. Göttlichkeit steckt in dir aber nicht im fernöstlichen Sinne, sondern wirklich, weil Gott sagt, ich habe dich gemacht und du bist so wertvoll, dass ich bereit bin, alles für dich zu geben. Was passiert mit einer Gesellschaft, die das nicht mehr glaubt? Sie fängt an, den Wert eines Menschen in Frage zu stellen. Das machen wir nicht sofort. Da haben wir Angst davor. Der erste Schritt ist mal, wir beginnen mit dem, was noch nicht Mensch ist, nämlich in der Schwangerschaft. Du schaust dir die Embryonen an und dann beginnt man natürlich ganz, ganz vorsichtig. Man schaut erst mal an, hey, wo sind Krankheiten da, wo könnte Behinderung entstehen, und dann trifft man eine Entscheidung und dann gibt es eine medizinisch indizierte Abtreibung, nennt man das, glaube ich. Einen medizinischen Grund dafür. Das ist Vergangenheit. Das war mal. Wir sind einen Schritt weiter. Wir haben Länder auf dieser Erde, da ist es so weit, du schaust dir den Genpool des Kindes an und du sagst, ob dir das passt oder ob dir das nicht passt. Wenn das nicht passt, kommt es weg. Du schaust, ob es ein Junge, ob es ein Mädchen ist, und wenn nicht, dann kommt es weg. Du musst nicht mehr warten, bis es auf der Erde ist. Du kannst das vorher schon entscheiden. Aber hey, das ist Vergangenheit. Wir sind einen Schritt weiter. Euthanasie. Menschen werden umgebracht. Der erste Schritt ist, man überlässt ihm selber. Ja, Sterbehilfe. Der Mensch darf entscheiden, ich will nicht mehr. Also sagt er, ich gehe in eine Klinik, ich nehme Medikamente, ich setze mir ein Ende. Das ist Vergangenheit. Wir haben die ersten Länder, bei denen die Entscheidung über Euthanasie den Verwandten überlassen wird. Hey, habt ihr ein Gefühl, wo das hingeht? Ich glaube, diese Welt braucht dringendst Reformation. Wir brauchen den Glauben an einen Gott, für den jeder Mensch wertvoll ist. Ob Junge oder Mädchen, ob gesund oder krank, ob behindert oder normal, was wir normal bezeichnen. Ob jung oder alt. Wir brauchen den Glauben an einen Gott, der gesagt hat, hey, ich liebe euch und ihr sollt euch lieben. Ich weiß, das ist heute eine ziemlich harte Predigt. Das ist viel Stoff. Aber ich frage mich wirklich, wollen wir einfach nur irgendein Jubiläumsfest machen? Wo habt ihr denn den Knetbollen? Wow, das ist jetzt fies. Das habe nicht ich mir ausgedacht. Ja, auch das fällt. Merkt ihr, Hochmut kommt vor dem Fall. Wo stehen wir? Haben wir wirklich verstanden, dass wir Gottes Knetbollen sind? Haben wir verstanden, dass er das Recht an unserer Form hat? Haben wir kapiert, dass dieser Gott heute noch Interesse hat am Umgestalten, am Wiederherstellen, am Verbessern? Wisst ihr, ich glaube, Luther war nie drauf und hat gesagt, eine Organisation muss von Gott verändert werden. Ich glaube, das war nicht sein Punkt. Sein Punkt war sein Herz. Er hat gesagt, ich muss verändert werden. Und wenn ich verändert werde, dann werden auch andere verändert. Weil in dieser Bibel, die er übersetzt hat, da steht drinnen, ihr seid Salz und Licht in dieser Welt. Ihr seid diejenigen, die die Botschaft von Gott in diese Welt bringen. Und die Botschaft von Gott ist nicht nur, dass Jesus für dich gestorben ist, um dich zu retten. Die Botschaft von Gott ist, dass Jesus der König in alle Ewigkeit ist, der gekommen ist, dich zu retten und diese Welt zu verändern. Durch dich und mit dir. Die Botschaft dieses Gottes an uns ist es, dass er sagt, hey, du bist ein Teil dieses Materials. Überschätz dich nicht und unterschätz dich nicht. Ich möchte die Predigt heute nicht mit dem Amen beenden, sondern nur mit einer Frage. Bist du bereit, dich reformieren zu lassen?
ICF. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.